Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Georgien hat den Kaukasuskrieg begonnen, das sagt ein unabhängiger Untersuchungsbericht. Die Gesundheitsprävention in der Schweiz soll besser koordiniert und vereinheitlicht werden, wenn es nach dem Bundesrat geht. Schweizerinnen und Schweizer sind trotz Krise spendabel. Im letzten Jahr wurde mehr Geld für wohltätige Zwecke gespendet. Das Wetter: morgen liegt noch Nebel über dem Land, dann wird es wieder sonnig bei 19 Grad im Norden und bis zu 24 Grad im Süden. Am Mikrofon sind Nicoletta Cimino und Raphael von Matt. Er hat den aktuellen Nachrichtenüberblick.
Georgien habe vor einem Jahr den ersten Schuss abgefeuert und damit den Kaukasuskrieg begonnen. Zu diesem Ergebnis kommt eine unabhängige Untersuchungskommission der Europäischen Union. Sie hält fest, Georgien habe damit gegen das Völkerrecht verstoßen. Der Untersuchungsbericht kritisiert aber auch Russland. Es trage eine klare Mitverantwortung am Krieg. Russland habe sich nicht nur verteidigt, die russische Armee sei weit darüber hinausgegangen. Sie sei beispielsweise weit in das Kernland Georgiens einmarschiert. Der Bundesrat will die Gesundheitsförderung in der Schweiz verbessern. Er hat dazu ein Präventionsgesetz vorgestellt. Neu soll ein nationales Institut die Präventionsangebote koordinieren. Zudem sollen sich Bund und Kantone auf Themen einigen, zu denen in der ganzen Schweiz Kampagnen durchgeführt werden, wie Rauchen oder Suizid. Wie Bundesrat Guschmann vor den Medien sagte, zahlt der Bund jährlich 75 Millionen Franken für Prävention. Ein schweres Erdbeben hat die indonesische Insel Sumatra erschüttert. In der Großstadt Padang stürzten zahlreiche Gebäude ein. Die Behörden sprechen von mehr als 75 Toten. Allerdings könnten unter den Trümmern noch hunderte Menschen begraben sein. Keine 24 Stunden zuvor hat ein Tsunami im Südwestpazifik mehr als 100 Menschenleben gefordert. Augenzeugen auf den Samoa-Inseln berichten, meterhohe Wellen hätten zahlreiche Dörfer überflutet und zum Teil zerstört. Am stärksten betroffen war die Insel Samoa. Dort vermuten die Behörden, die Zahl der Todesopfer könnte noch weiter steigen. Der Internationale Währungsfonds IWF rechnet weiter mit hohen Verlusten wegen der Finanzkrise. Allerdings sieht der IWF eine deutliche Erholung der Konjunktur. Der IWF rechnet mit Verlusten von 3.400 Milliarden Dollar und weist darauf hin, dass den Banken noch weitere Abschreibungen in Milliardenhöhe bevorstünden. Der amerikanischen Wirtschaft geht es besser als erwartet. Sie ist im zweiten Quartal weniger geschrumpft als erwartet, nämlich um 0,7% statt um 1,2%, wie zuvor geschätzt worden war. Es ist dies das beste Ergebnis seit mehr als einem Jahr. Die israelische Regierung hat der Freilassung von 20 Palästinenserinnen zugestimmt. Als Gegenleistung soll die Hamas eindeutige Beweise dafür liefern, dass der vor 3 Jahren entführte Soldat Gilad Shalit noch lebt. Ein Sprecher der Hamas sagte, man wolle eine Videobotschaft mit Shalit übergeben. Die Hamas fordert für die Freilassung von Shalit, dass Israel 1000 palästinensische Gefangene freilässt. In der Schweiz haben Privatpersonen im letzten Jahr 830 Millionen Franken für wohltätige Zwecke gespendet. Das sind trotz der Finanzkrise 20 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Mehr gespendet haben auch Stiftungen, Kirchen und Unternehmen. Das Güterverkehrsunternehmen BLS Cargo meldet für das erste Halbjahr 22% weniger Transporte. Zwischen Januar und Juni 2009 machte BLS Cargo einen Verlust von 3 Millionen Franken. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.284 Punkten, das ist ein Minus von 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.639 Punkten bei einem Minus von 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 51,79 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 03,81.
Info 3 Abend. Die Themen.
Für Streit braucht es immer zwei. Eine alte Weisheit in der Nachbearbeitung des Georgienkrieges ist sie aber aktuell. Sehen das die Involvierten auch so? Dann, Pascal Guschbin will die Gesundheitsprävention besser koordinieren und macht sich schon die ersten Feinde. Und im Fußballland Italien wird zwar meistens schön Fußball gespielt, das aber in hässlichen, renovationsfälligen Stadien. Che succede, fragen sich nicht nur Fußballfans. Zuerst jetzt aber die Wetterprognosen und die Verkehrsübersicht.
Zum Wetter. Morgen ist es überwiegend sonnig, im Norden hat es am Vormittag gebietsweise Nebel. Die Temperaturen erreichen im Norden 19, im Süden 24 Grad. DRS3 Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. In der Region Basel auf der kantonalen Autobahn vor der Verzweigung Hagnau stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. In der Region Bern auf der A1 in Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und der Verzweigung Wankdorf stockender Verkehr wegen einer Baustelle. In der Westschweiz bleibt die A9 in Richtung Martigny zwischen Saint-Maurice und Martigny-Fuy wegen eines umgestürzten Lastwagens gesperrt. Eine Umleitung über die Hauptstraße ist signalisiert. Und daher auch in der Gegenrichtung zwischen Martigny-Fuy und Saint-Maurice Stau. Und im Kanton Freiburg auf der Hauptstraße nach Murten in Poncier in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung wegen eines Unfalls.
Info 3 Abend.
Der Kaukasuskrieg vor einem Jahr, wer hat ihn begonnen? Russland oder Georgien? Ein unabhängiger Untersuchungsbericht, den die Schweizer Spitzendiplomatin Heidi Tagliavini mitverfasst hat, sagt heute, es war Georgien. Joe Shelbert fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
Trotz verklausulierter Diplomatensprache kommt der Bericht zu einem klaren Fazit. Es stelle sich die Frage, heißt es da, ob der Einsatz von Gewalt durch Georgien in Südossetien, beginnend mit dem Beschuss in der Nacht vom 7. auf den 8. August unter internationalem Recht gerechtfertigt war. Er war es nicht, heißt es da. Der Bericht, an dem 30 Experten gearbeitet haben, kommt zum Schluss, dass Georgien den Krieg mit dem ersten Schuss begonnen und damit gegen das Völkerrecht verstoßen hat. Laut dem Kommissionsbericht gab es keinen laufenden militärischen Angriff Russlands. Die georgische Behauptung einer groß angelegten russischen Präsenz in Südossetien vor dem Kriegsausbruch könne nicht nachvollzogen werden, so die internationalen Experten. Der Bericht stellt zudem fest, dass die russischen Friedenssoldaten das Recht hatten, sich zu verteidigen. In dieser ersten Phase des Krieges war der russische Einsatz von Gewalt legal. Die Kommission kommt jedoch zum Schluss, dass der zweite Teil der russischen Militäraktion tief innerhalb Georgiens weit über das vernünftige Maß der Selbstverteidigung hinausging und damit auch internationales Recht verletzte. Georgien ließ verlauten, es sei eine zu einfache Interpretation, dass Georgien den Krieg mit dem ersten Schuss ausgelöst habe. Russland habe sich schließlich auf diesen Krieg vorbereitet. Russland nannte den Bericht objektiv, die Schlussfolgerung zeige auch, dass Georgien den Krieg begonnen habe.
Joe Shelbert. Georgien hat den Krieg also ausgelöst, wir haben es gehört, Peter Giesling in Moskau. Diese Sicht der Dinge wird in Georgien nicht einfach ohne Murren akzeptiert.
Ja, jede Partei, also sowohl Georgien wie auch Russland, zitieren jetzt natürlich vor allem jene Stellen aus dem Bericht, in dem sie jeweils in möglichst gutem Licht erscheinen. Georgiens Außenministerin Samardaschwili hat heute Nachmittag frohlockt, dass der Bericht ja auch ganz deutlich mache, dass Russland zum Teil das Völkerrecht verletzt habe. Präsident Saakaschwili selbst wird sich natürlich etwas schwer tun mit dem Bericht, weil er ja in Sachen Kriegsbeginn der Lüge überführt würde. Aber er hat auch entsprechend vorgesorgt und jetzt wohl eine ganze PR-Maschinerie in Gang gesetzt, damit er einem erstarkten Druck der georgischen Opposition möglichst standhalten kann.
Und auch Russland kommt nicht ungeschoren davon und auch Russland wehrt sich offenbar gegen gewisse Teile dieses Berichts. Wie wird denn dieser Bericht in Russland kommentiert?
Ja, in Russland weiß man einfach, dass sich die internationale Gemeinschaft oder jedenfalls der größte Teil der internationalen Gemeinschaft schwer tut, auch mit den entstandenen Folgen des Kaukasuskrieges vor einem Jahr. In Russland ist man einfach froh, dass jetzt schwarz auf weiß in diesem Bericht steht, dass Saakaschwili, der georgische Präsident, mit einem entsprechenden Angriffsbefehl den Kriegsbeginn ausgelöst hat. Die übrige Kritik an Russland wird man hier eher wegzustecken versuchen.
Hat denn dieser Bericht jetzt Folgen, also hat er Konsequenzen?
Ja, es ist ein äußerst wichtiges Dokument für all jene, welche sich unvoreingenommen ein möglichst präzises Bild von den damaligen Abläufen machen wollen, auch vor dem ganzen historischen Hintergrund im Kaukasus. Andererseits wird auch dieser umfangreiche und seriöse Bericht von Botschafterin Heidi Tagliavini die Haltung der verschiedenen EU-Außenminister nicht groß ändern können. Er ist ein wichtiges Dokument, auf das man sich etwa auf einzelnen Etappen oder bei politischen Entscheiden beziehen wird. Eine große Politikänderung, so denke ich, aber wird der Untersuchungsbericht kaum einleiten.
Danke für diese Einschätzungen, Peter Giesling.
Info 3 Abend.
Hier eine Kampagne für mehr Bewegung, dort eine gegen die Schweinegrippe, mal angeordnet von den Kantonen, mal vom Bund, mal von privaten Institutionen und häufig weiß keiner was vom anderen. Ein solches Wirrwarr möchte der Bundesrat in Zukunft vermeiden. Er will die Gesundheitsförderung mithilfe eines neuen Präventionsgesetzes besser steuern. Das klingt harmlos, doch die Gegner aus der Wirtschaft drohen bereits mit dem Referendum. Katrin Hug.
Eine bessere Gesundheitsförderung und ein neues Präventionsgesetz brauche es, so der abtretende Gesundheitsminister Pascal Kuschmann.
Weil es ist gut für die Gesundheit. In allen Ländern sieht man, dass eine gewisse Investition in diesem Bereich bringt etwas für den Gesundheitszustand der Leute und die Kosten der Krankenversicherungen.
Weil sich bei der Medizin eine Verknappung der finanziellen Ressourcen abzeichne, sei die Prävention umso wichtiger. Denn mit Prävention könne die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen gebremst werden, so die Begründung des Bundesamts für Gesundheit. Das neue Präventionsgesetz enthält keine konkreten Maßnahmen, sondern es soll unter anderem die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen besser regeln. Thomas Zeltner, Direktor des Bundesamts für Gesundheit.
Soll nicht der Bürger bevormundet werden, sondern es soll in den Bereichen, in denen der Staat tätig wird, effektiver gearbeitet werden können, wirksamer gearbeitet werden können und Doppelspurigkeiten eliminiert werden.
Auch die Prioritäten der Prävention müssten überprüft werden. Handlungsbedarf besteht zum Beispiel bei der Selbstmordbekämpfung und der psychischen Gesundheit. Doch der Widerstand gegen das Gesetz ist groß. Die Allianz für eine maßvolle Gesundheitspolitik und der Schweizerische Gewerbeverband drohen mit dem Referendum. Sie befürchten komplizierte und teure Vorschriften für KMUs. Besonders umstritten ist das sogenannte Präventionsinstitut, das geschaffen werden soll. Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Gewerbeverbands.
Das ist das absolut Stossende an dieser Botschaft, dass der Bundesrat sagt, es hätte aus Kreisen der Wirtschaft Kritik gegeben, man würde es aber trotzdem nun durchboxen wollen. Für mich ist nicht nachvollziehbar, wie ein liberaler Politik ein so unliberales Gesetz vorschlagen kann.
Die Referendumsdrohung steht im Raum. Gesundheitsminister Gouchbain lässt sich davon aber nicht beeindrucken.
Schlussendlich, die Leute sind rationell und wenn sie die Argumente hören, dann bin ich überzeugt, dass sie langsam in der Richtung Annahme des Gesetzes gehen werden mit einigen Änderungen. Es ist im Interesse des Landes und der Bevölkerung und ich kenne die Gewerbler, sie sind gute Patrioten.
Ob diese optimistische Prognose stimmt, ist fraglich, denn ob das Parlament auf die Vorlage überhaupt eintritt, ist offen.
Info 3 Abend.
Der Fußballclub Zürich heute Abend in der Champions League gegen die AC Milan antritt, dann ist der FCZ ohne Zweifel der Außenseiter. Aber allzu sehr müssen die Zürcher dennoch nicht in Ehrfurcht erstarren, ob schon Italien Weltmeister ist, ist der italienische Fußball nicht mehr, was er mal war. Der Glanz vergangener glorioser Zeiten ist verblasst. Ausdruck dafür sind nicht zuletzt die Fußballstadien in Italien, die kaum gepflegt werden und am Zerbröckeln sind. Barbara Colpi aus Mailand.
Heute gehören zu einem modernen Fußballstadion komfortable Sitzplätze, ein reichhaltiges kulinarisches Angebot, ein gewisser Luxus. All dies sucht man in den italienischen Stadien vergebens. Giovanni Scaramuzzi ist Fußballjournalist beim italienischen Radio Rai und er hält nüchtern fest, dass der Zustand der Stadien mehr oder weniger demjenigen von 1990 entspricht, als Italien Gastgeber der Fußball-WM war.
Siamo fermi al 90, si paga la mancata assegnazione degli europei all'Italia del 2012, quindi le cose sono ancora ferme.
Man bezahle dafür, dass die Euro 2012 nicht nach Italien vergeben wurde. Aktuell entsprechen in Italien gerade mal 3 Stadien den internationalen Normen, sind also UEFA-tauglich, Mailand, Rom und Bari. Das ist sehr wenig für ein Land wie Italien, wo Fußball klar die Sportart Nummer 1 ist. Der schlechte Zustand der italienischen Stadien widerspiegelt, was in der italienischen Serie A passiert. Es fehlt das Geld, attraktiver zu sein. Man kann bei weitem nicht mehr mit Löhnen, die in England oder Spanien gezahlt werden, mithalten. Die meisten Teams kürzen das Budget. Topstars werden kaum noch nach Italien gelockt. Das große Spektakel bleibt aus und die Tifosi sind frustriert. Erst recht, weil zweitklassige ausländische Spieler die Liga geradezu überschwemmen und immer weniger Platz für italienische Spieler vorhanden ist. In der ganzen Serie A ist ein Zuschauerrückgang festzustellen. Das extremste Beispiel sicher die AC Milan. Letztes Jahr wurden noch 40.000 Jahresabonnemente verkauft. Diese Saison waren es fast nur noch halb so viele mit 26.000. Den Leuten wird in zu antiquierten Stadien zu wenig geboten. Kommt dazu, dass die Maßnahmen, Gewalt und Ausschreitungen aus den Stadien zu verbannen, bis jetzt nicht zu greifen scheinen und die letzte Lust genommen wird. Dass das Produkt italienischer Fußball nicht mehr den Ansprüchen entspricht, liegt für Giovanni Scaramuzzi auch darin, dass man sich womöglich blenden ließ. Die Erfolge von Milan, 2002 und 2007 Champions League-Sieger, ließen viele von uns vielleicht glauben, dass wir die Nummer 1 in Europa seien. Offensichtlich ist dies nicht der Fall. Spanien und England sind uns voraus. Sicher der Weltmeistertitel von Italien 2006 eine gute Basis, auf der man aufbauen kann. Doch müssen wir damit beginnen, denn wir stehen still auf einem zu tiefen Niveau. Doch von einer Krise will Giovanni Scaramuzzi nicht sprechen. Für ihn macht der italienische Fußball im Moment einfach Pause.
Ti dico che il campionato italiano adesso attraversa un momento, diciamo, di pausa. Ma se gli stadi sono ancora vecchi, non ci può essere un gran movimento senza una casa adeguata per ogni singola squadra.
Aber solange die Stadien in diesem veralteten Zustand blieben, könne auch nichts bewegt werden, denn jedes Team brauche ein entsprechendes Haus. So bröckeln die Stadien und der italienische Fußball also vorläufig weiter.
Info 3, die Meldungen des Tages, die Fakten dazu und die Hintergründe auf DRS3 Virus und DRS4 News. Verantwortlich und am Mikrofon heute Nicoletta Cimino.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.